Marco Burger kenne ich schon seit einigen Jahren und zwar noch zu der Zeit, als er sich seinen Gründertraum vom eigenen Fittingstudio erfüllt hat und ich damals für Golf.de über das Anpassen von Schlägern geschrieben habe. Aus der kleinen Bastelwerkstatt wurde ein Fitting-Powerhouse mit rund 30 Angestellten und mehreren Millionen Euro Jahresumsatz. In dieser Episode von Clubhouse Talks spreche ich mit Marco darüber, wie sie es geschafft haben, so schnell zu wachsen und was er seit der Fusion mit Weiss Golf genau macht. Kleiner Hinweis: Natürlich hat es mit Golf-Equipment zu tun.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golf-Insidern.
Heute ist Marco Burger zu Gast. Marco ist aktuell Chief Product Officer, CPO, bei Weiss Golf und dort für die Entwicklung der neuen Schlägerlinie und der Weiterentwicklung der Bälle verantwortlich. Der 35-Jährige ist einer der Gründer von HiO Fitting, die 2023 mit Weiss Golf gemerged haben. Marco ist Scratch-Golfer, hat also ein Handicap von 0, und auch die C- und B-Lizenz als Golf-Teaching-Pro. An der TU München hat er Human Factors Engineering studiert. Und noch ein Disclaimer. Ich habe zusammen mit Marco ein eigenes Projekt aufgezogen. Das heißt 360 Socks. Und wir bieten Sportsocken von Sportlern für Sportler an. Hi Marco, schön, dass du dabei bist. Wie und wann bist du überhaupt zum Golf gekommen?
Ja, ich glaube, das erste Mal war in den USA, so vielleicht mit 8, 9 Jahren, wo wir im Wohnmobil unterwegs waren und Golf halt ja für jedermann irgendwie zugänglich war. Meine Eltern, mein Bruder es ausprobiert hatten und dann wurde mir auch ein Schläger in die Hand gedrückt und ja, das waren so die ersten Anfänge.
Und was hat dich in dem Zusammenhang dann motiviert, ein eigenes Fittingstudio zu gründen? Ist ja doch eine ganze Strecke dahin, also von selber Golf spielen zu irgendwie am Equipment rumbasteln.
Ja, im Endeffekt hat mich fasziniert halt diese Komplexität von Material beim Golf, was es wahrscheinlich in kaum einer anderen Sportart gibt und ja die Vielfalt der Anbieter und auch nachher der Einfluss vom Equipment, also wie viel man damit optimieren, verbessern kann. Und ja, da ich immer in der Sportindustrie arbeiten wollte und technisch interessiert war, war Golf dann sehr naheliegend und dann natürlich dieses Thema Fitting und Schlägerkonstruktion, Schlägerbau perfekt.
Wann war das nochmal genau? Ich glaube 2012, oder?
Ja, wir haben so 2010, glaube ich, haben wir die Firma offiziell gegründet. So am Anfang vom Studium war das noch. Und ja, dann haben wir da ganz langsam angefangen. Und dann so nach den ersten 2, 3 Jahren wurde es dann ein bisschen ernster und wurde auch immer mehr Arbeit. Und dann wahrscheinlich so ja, ab 2012 ging es dann richtig los.
Und wenn du ihr sagst, also Benjamin Pfister kenne ich ja auch, dein Partner, aber ihr wart, glaube ich, sogar eine größere Gruppe, oder?
Genau, ganz am Anfang waren wir mal zu viert. Im Endeffekt 4 Jungs, die zusammen studiert haben und jeder einen unterschiedlichen sportlichen Background hatte und ein anderes Know-how mitgebracht hat und ja, nach kurzer Zeit haben wir dann festgestellt, dass Benny und ich da mehr machen wollen und dabei bleiben wollen und die anderen sind in eine andere Richtung gegangen, auch erfolgreich geworden in dem, was sie machen und ja, es hat dann gut gepasst.
Und wie sah der Markt für Clubfitting aus, als ihr gestartet habt?
In den USA natürlich viel mehr, hier halt vereinzelt, so leidenschaftliche Schrauber, sage ich jetzt mal, die in ihren Garagen so Service angeboten haben. Ja, und dann hat es natürlich am Anfang auch viel geheißen, ja, das funktioniert hier nicht oder es ist kein Markt dafür da oder man braucht alle möglichen Hersteller im Programm. Ja, aber wir haben da einfach ein Potenzial gesehen, weil es noch nicht in der Professionalität da war auf dem Markt, vor allem nicht auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt.
Wie hast du es dann geschafft oder wie habt ihr es geschafft, die ersten Kunden zu gewinnen? Ich stelle mir das ja nicht so einfach vor. Also Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht. Ich meine, klar, du warst immer ein guter Spieler und vielleicht in den Clubs bekannt.
Aber ja, klar, viel durchs persönliche Netzwerk, weil ich halt einfach extrem viel Golf selber gespielt habe, gut da vernetzt war und dann waren halt, sag ich mal, die ersten 20 bis 50 Kunden irgendwo aus dem Netzwerk und natürlich, wenn du dann irgendwie einen guten Job gemacht hast und Leute happy waren, haben daraus wieder Empfehlungen resultiert. Also wahrscheinlich würde ich sagen, die ersten 3, 4 Jahre, da ging alles durch Weiterempfehlungen und wir mussten halt schauen, dass jeder Kunde nicht nur zufrieden ist, sondern wirklich ein totaler Fan ist.
Und kannst du uns mal mitnehmen, wie habt ihr es geschafft, ein Team von rund 30 Leuten aufzubauen und so zu wachsen?
Ja, wir haben das halt sehr vorsichtig wachsen lassen, haben im Endeffekt selber da sehr, sehr wenig Geld verdient. Alles, was wir irgendwo, was reinkam, wurde wieder in die Weiterentwicklung von der Firma gesteckt und nach wurde es immer mehr. Und immer wenn halt dann genug Geld da war und genug Aufträge, dass wir sagen, ja gut, jetzt macht Sinn, wieder jemand Neues dazu zu packen, ist dann irgendwo jedes Jahr 2, 3 Leute mit reingekommen, die dann beim Schlägerbau geholfen haben. Am Anfang haben wir alles selber gemacht, von Schlägerbau über Fitting, überall alles, was drumherum geht. Vor allem halt viel Vermarktung von der Brand und den Bekanntheitsgrad steigern. Und ja, mittlerweile gibt es dann dafür eigene zwei Leute, die sich halt darum kümmern und ein Schlägerbauer, der wiederum nichts mit den anderen Themen zu tun hat. Also es ist einfach ein bisschen strukturierter und klarer von den Aufgaben geworden, aber es hat auch Spaß gemacht, halt am Anfang einfach alles zu machen und alles auch mal zu erleben.
Wart ihr immer in der Gewinnzone dann oder habt ihr einen Kredit aufgenommen? Weil wenn ich mir die Location anschaue, in denen ihr gearbeitet habt oder auch jetzt euer Headquarter in München, ist ja schon sehr aufwendig und auch wahrscheinlich nicht ganz günstig, sowas hinzustellen, oder?
Ja, mal am Anfang, wie gesagt, haben wir halt immer versucht, die Kosten überall irgendwo gering zu halten, haben auch hier und da von irgendwelchen Familiendeals dann profitiert, wo wir auch in unserem ersten Studio eine Weile bleiben konnten für ein Apfel und ein Ei. Ja, und uns war es deshalb halt wichtig zu sagen, nicht irgendwo versuchen, von extern Geld reinzubringen oder auch einen Kredit aufzunehmen. Und irgendwann, wo es dann natürlich dann deutlich größer wurde, und auch größere Anschaffungskosten anstanden, da hat es natürlich keinen Sinn mehr gemacht zu sagen, okay, wir verzichten auf jeglichen Kredit, sondern dann musste man hier und da auch schauen, wie man irgendwo größere Sachen finanziert.
Und so jetzt die letzten 3, 4 Jahre, was macht ihr so an Umsatz pro Jahr?
Ja, also es im Endeffekt pendelt sich so um die ja, 4, 5 Millionen Umsatz und das ist auch, glaube ich, eine gute Größenordnung. Ich glaube, ja, da gibt's viele Optionen oder gab es auch viele Optionen in der Vergangenheit, das noch größer werden zu lassen, halt mit mehr Studios und expandieren und so weiter. Aber irgendwo natürlich ist einerseits mit viel mehr Arbeit verbunden und dann leidet halt zum Teil dann auch ein bisschen die Qualität, wenn du alles nicht mehr selber in einer Location in der Hand hast. Und das ist halt unser höchstes Gut und ja, wir wollen da vom Service und der Dienstleistung halt top sein. Deswegen haben wir uns da bewusst dagegen entschieden, irgendwann 20 Fitting-Studios überall zu haben.
Und welche Rolle spielt Digitalisierung oder Technologie generell in eurem Studio?
Ja, ich würde sagen, eine extrem große. Also für im Verhältnis zu unserer Unternehmensgröße waren wir schon immer dann ja relativ überentwickelt in Sachen Technologie, weil wir das Glück hatten, dass wir Leute relativ früh dabei hatten, die halt da sehr gut waren, sehr engagiert, viel lernen wollten und im Endeffekt diese ganze App-Ära, wo das losging, mitgenommen haben und wir haben dann viel eigene Software programmiert, eigene Apps programmiert, wo alle unsere Abläufe im Endeffekt heute noch drüber laufen, nicht mehr wegzudenken ist. Und das macht halt alles deutlich effizienter, übersichtlicher, auch für den Kunden besser, weil wir einfach professionell arbeiten können. Ja, also ich würde sagen, IT ist wahrscheinlich eines der Herzstücke.
Und zur Königsfrage, was macht deiner Meinung nach ein wirklich gutes Fitting aus?
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich auf die unterschiedlichen Kunden einstellen zu können und jedem auf seine Art und Weise halt die Informationen so vermitteln, wie er sie braucht und wie er sie auch nachher versteht. Ja, weil wir einfach Spieler haben von Anfänger bis Profi, von gar kein Know-how bis sehr viel Know-how, von ich will alles wissen über Technik oder ich will einfach nur einen guten Schläger. Und ich glaube, da braucht es sehr viel Feingefühl, Menschenkenntnis, um das nachher wirklich die Message zu transportieren und demjenigen zum Fan zu machen.
Also du sagst schon, der Mensch ist nicht ersetzbar, sondern ihr setzt über Technologie auf das Verständnis und die Analyse auch eines Menschen, der dann mit dem Kunden eben interagiert, oder?
Genau, weil die Technologie halt heutzutage noch nicht auf den jeweiligen Menschen ein- oder eingehen kann, reagieren kann. Und deswegen ist der Fitter jetzt bei uns, zumindest mal vor Ort, ja, essentiell.
Nochmal zurück zu den finanziellen Kennzahlen. Wie habt ihr eigentlich am meisten Umsatz gemacht? Also das Hauptgeschäft, das Fitting selber oder der Verkauf der Schläger?
Nee, schon durch den Verkauf der Schläger. Das Fitting selber ist natürlich aber auch wichtig, weil es halt ein Reingewinn sozusagen ist und das war bei uns auch schon immer so, dass wir sagen, diese Fittinggebühr, die bleibt bestehen, egal ob ein Kunde was kauft oder eben nicht kauft, weil sonst ist es einfach nicht möglich, in einem professionellen Setup arbeiten zu können. Also die ganzen Maschinen, Räume, Ausstattungen, gute Leute zu bekommen und so weiter. Das muss ja alles irgendwo finanziert werden und es ist jetzt, sag ich mal, alles andere als, dass man sagt, da verdient sich Geld von alleine oder es ist eine Goldgrube. Ja, und deswegen ist es extrem wichtig, auch diese Dienstleistung, die wir eben aber auch sehr gut machen wollen und glaube ich auch meiner Meinung nach besser machen als viele, viele andere, eben auch zu vergüten.
Wie hoch ist die Fittinggebühr?
Mal, wir haben es halt irgendwann angefangen, so unterschiedlich zu staffeln, je nach Gusto des Kunden. Hängt natürlich immer von der Zeit ab, ob ich jetzt 1 Stunde bei uns bin oder 4 Stunden und dann, ob ich jetzt sage, ich möchte ins letzte Detail mit viel Technologie und einem ganz erfahrenen Fitter oder ich brauche eher die Basics, würde ich sagen, so ein Fitting zwischen 75 € und kann dann auch hochgehen irgendwie Richtung 300, 400, 500 €. Ich kann auch einen ganzen Tag buchen im Endeffekt. Also das ist sehr flexibel gestaltet, aber ich glaube, da findet jeder irgendwo was für seinen Geldbeutel und kommt am Ende mit einer guten Beratung raus.
Und wie gewinnt ihr jetzt aktuell Neukunden? Also Mund zu Mund wird wahrscheinlich weiter funktionieren, aber macht ihr viel auf Social Media, macht ihr viel über Anzeigen? Führ uns da mal ein bisschen durch.
Ja, klar, also ich glaube, das Mund zu Mund wird hoffentlich nie aussterben, es wird immer da bleiben. Und aber natürlich mittlerweile, wo wir angefangen haben, gab es auch Social Media, aber natürlich nicht in dem Maß. Also das wird immer größer, machen auch immer noch irgendwo hier und da was in Print oder auch auf Sky, kann es der ein oder andere bei den Major-Turnieren sehen. Aber klar, Online-Marketing ist wahrscheinlich mittlerweile die wichtigste Quelle.
Der Sky-Deal klingt interessant. Wie kamt ihr da rein? Also Fernsehwerbung klingt für mich, als wäre es das Teuerste, was man machen kann im Ad-Business.
Ja, gar nicht so schlimm. Also im Endeffekt haben wir irgendwann wurden wir einfach kontaktiert und haben einen Vorschlag bekommen und haben dann auch teilweise mit Herstellern zusammen, die wir im Portfolio haben, uns auch Kosten geteilt, weil wir teilweise auch Werbung für uns und Hersteller verbunden haben. Und ja, dann im Endeffekt kann man sich das definitiv leisten. Natürlich darf man nicht erwarten, dass man dadurch jetzt 100 Neukunden sofort generiert. Das ist einfach eine Sichtbarkeit. Das ist ja auch ein großer Nachteil im Vergleich zum Online-Marketing, dass es halt nicht trackbar ist für uns, wie groß war jetzt der Erfolg wirklich. Aber für die Markenbekanntheit ist es gut, auch für bestehende Kunden, dass die halt sehen, wir sind irgendwo präsent. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Bestätigung.
Und vielleicht ganz generell nochmal, was waren die größten Herausforderungen jetzt in mehr als 12, 13 Jahren Business?
Also ich glaube, immer so diese Waage zu halten zwischen gesundem Wachstum und irgendwo Erfolg. Und wie gesagt, glaube ich, wir haben es nie jetzt darauf ausgelegt gehabt, maximal schnell zu wachsen, maximal schnell Geld zu verdienen. Haben auch gelernt, ja, das ist doch, am Ende ist es ein mühsames Business, wo man, glaube ich, viel, viel arbeiten muss, viel Zeit reinstecken muss. Kamen natürlich so Geschichten wie größere Umzüge, das schon immer eine Challenge war. Auch sowas wie Corona, wo natürlich von heute auf morgen kein Kunde mehr ins Studio kommen durfte. Also ja, ich glaube, das waren so die vielleicht schlimmsten Ereignisse, aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch hat man wiederum einiges gelernt.
Habt ihr durch Corona als Beispiel dann eigentlich profitiert oder war das sehr schwierig? Also klar, ihr konntet kein Fitting machen, aber letztlich ist ja Golf gewachsen in der Zeit, hat den Boom erlebt
Nee, also
und
für uns definitiv ja, ein großer Schaden schon in der Firma entstanden, also viel Geld verloren gegangen, weil du natürlich danach im Folgejahr, wenn du sagst, Golf ist gewachsen und dann kommen die Leute irgendwann wieder, du kannst ja nicht auf einmal sagen, ich mache dann doppelt so viel Fittings, weil es geben die Räume einfach nicht her und wir hatten halt Gott sei Dank den Luxus, dass wir generell immer ausgebucht waren und konnten daher auch nicht sagen, ja, nach Corona, jetzt machen wir einfach das Doppelte an Kunden und holen es wieder rein.
Mitte 2023 kam dann Weißgolf auf euch zu und hat euch letztlich übernommen. Wie kam es zur Entscheidung, das Unternehmen zu verkaufen?
Ja, im Endeffekt haben wir es ja fusioniert, also zusammengetragen, also ein Ticken anders wie ein klassischer Verkauf, wo auch teilweise möglich ist, dass man sagt, okay, man zieht einen Schlussstrich und es ist raus. Im Endeffekt wollten wir einfach die Synergien der beiden Firmen nutzen und sagen, die Know-hows, die wir bei HIU haben, im Stickerbereich, im Datenbereich, im Kundenbereich, im Golfbereich, eben der Kreativität von Weiß, der Markenbekanntheit in den USA, das nochmal bündeln, um halt zu schauen, ob man das Ganze noch erfolgreicher, noch bekannter machen kann.
War sowas so eine Art Exit von Anfang an geplant oder hat sich das zufällig ergeben?
Hat sich zufällig ergeben und ist ja auch für uns, wie gesagt, kein wirklicher Exit, weil sich eigentlich nicht viel geändert hat. Und im Endeffekt, HIO besteht nach wie vor als eigene Business Unit, macht das, was es immer gemacht hat, haben die Aufgaben ein bisschen umverteilt. Gewisse Leute sind in andere Bereiche reingerutscht oder halt eben zur Weißrobe gewechselt, wie der Benny oder ich in dem Fall. Ja, aber im Endeffekt ist es immer noch irgendwo eine große Familie.
Und kannst du mal dein neues Aufgabenfeld jetzt bei Weißgolf beschreiben? Was machst du da genau?
Die komplette Produktentwicklung, Produktverantwortung für das ganze Portfolio, am wichtigsten natürlich Golfbälle. Zweite Kategorie, die halt neu hinzugekommen ist, ist Golfschläger, die auch wachsen soll und in Zukunft einen großen Anteil ausmachen soll. Und dann halt viele Kleinprodukte, die man auch nicht vergessen darf bei Weiß, wie Schuhe, Bags, Taschen, Kleidung. Ja, also gibt mittlerweile ja, würde ich sagen, komplett Portfolio für den Golfer mit allem Zeug, was man eben so braucht.
Und du hast ja bei HIO schon mal deine eigene Golflinie kreiert mit Helix. War das dann auch ein Bestandteil, wo du sagen konntest, ich habe schon einen Schläger selber gemacht, das kann ich jetzt auch bei Weißgolf mit einbringen?
Genau, also wir haben wahnsinnig viel probiert bei HIO, sich halt über 7, 8 Jahre entwickelt, viel getestet, an vielen Sachen gescheitert, wo viel Learnings entstanden sind. Und das konnte man natürlich alles sehr, sehr gut nutzen, sonst wäre das auch gar nicht alles in der Zeit möglich gewesen. Auch für andere Hersteller teilweise Co-Entwicklungen gemacht. Also das sind alles Punkte, die waren essentiell und natürlich auch für Weiß ein großer Benefit.
Wenn jemand selber mal was gründen würde, hättest du Ratschläge für andere, die ein Golfbusiness starten wollen? Worauf muss man achten?
Ich stelle mich, glaube ich, gegen die Theorie. So oftmals wird ja gesagt, ja, man muss es quasi ganz oder gar nicht machen. Das trifft sicherlich auf einige Bereiche auch zu. In unserem Fall, glaube ich, war so der Schlüssel, dass wir nicht eben sofort darauf angewiesen waren, davon leben zu müssen, es nebenher aufbauen konnten, daher vielleicht auch gesündere Entscheidungen treffen konnten. Also diese dieses entspanntere Wachstum vielleicht vereinfacht gesagt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dass man nicht versucht, von heute auf morgen irgendwie Erfolg zu erzielen, sondern sich einfach halt bewusst sein muss, dass viel halt einfach viel Arbeit benötigt, viel Zeit benötigt, auch teilweise irgendwo natürlich mit Glück verbunden ist. Aber ja, am Ende die meisten, die ich kenne, die nachher den Großteil ausmacht, die davon leben können, haben einfach extrem viel Zeit investiert und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis man davon leben konnte.
Jetzt kommen noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Dein Lieblingsplatz im Dachraum und weltweit?
Ja, weltweit ist es einfacher. In Kalifornien hatte ich mal das Glück, The Bridges spielen zu dürfen. Das ist so ein Platz in diesen Canyon reingebaut, mit riesigen Brücken, die dann da irgendwie über 100 Meter Schluchten laufen. Der ursprüngliche Heimatplatz von Phil Mickelson, auch viele andere Legenden wie Tiger Woods und so weiter, Mitglied dort. Da konnte ich mal spielen und das war, würde ich sagen, mit Abstand das größte Golferlebnis hinsichtlich Golfplatz. Und hier in der Region, ja, im Endeffekt bin ich ein großer Fan von den Clubs, wo wir auch selber aktiv sind. Euching als sehr sportlicher Platz, München Golf Club irgendwo immer sehr gut vom Zustand, sehr angenehm. Aber auch jetzt Plätze wie in den Riedhof. Also ich glaube, in München gibt es einfach eine sehr, sehr große Auswahl an Plätzen. Kommt einfach ein bisschen, glaube ich, darauf an, ob man mehr Wert legt auf eine schöne Aussicht, ein schönes Platzdesign oder eher auf die Sportlichkeit oder den Zustand.
Was war dein bester Score?
War, glaube ich, eine 66. 60 oder 67, ist eine ganze Weile her, wo ich noch wirklich viel Golf gespielt habe. Habe immer davon profitiert, relativ lang schlagen zu können. Und wenn dann der Platz ein bisschen breiter war und es auch mal ganz gut lief im kurzen Spiel mit dem Putten, dann waren da die eine oder andere Runde dabei, wo auch mal viele Birdies möglich waren.
Und was ist dein Lieblingsschlag im Golf?
Ja, wahrscheinlich schon irgendwo der Driver, weil dadurch ist im Endeffekt die ganze Liebe zum Equipment entstanden, um da rumzubasteln und zu schauen, wie kann man beim Driver noch mehr Meter rausholen, was ist die perfekte Kombination von Spin und Abflugwinkel und ja, ich glaube, es ist einfach ein Schlag, weiß jeder, wenn der funktioniert, startet man mit einem ganz anderen Gefühl ins Loch, wie man sagt, man kommt kaum von der Teebox weg oder muss nochmal auf Tee, dann reißt der Putt am Ende auch nicht mehr raus.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.